Liebe Schwestern und Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Worum es heute geht, ist um Jesu wahre Verwandte. Die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, hat eine Vorgeschichte, die ich uns kurz schildern möchte. Jesus war in gewisser Weise schon prominent geworden. Er war bekannt. Er hatte schon den Gelähmten geheilt, er hatte schon die ersten Jünger gesammelt, er war als Prediger und Rabbi schon in Ansehen und die Menschen drängten sich um ihn. Manche dachten, er sei der Messias und andere dachten ganz anders. In dieser Situation entscheidet seine Familie, dass Jesus sie nicht alle hat. Und sie möchten ihn gern nach Hause bringen, damit er nicht die ganze Familie blamiert durch sein Verhalten und durch sein Leben. Das ist die eine Seite. Und die ersten Gegner sind auch schon da. Die religiös Mächtigen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, sie behaupten, wenn Jesus Kranke heilt, dann tut er das durch den Obersten der Dämonen. Jesus ist also ein Satansdiener. Das ist übrigens die Sünde gegen den Heiligen Geist, die wir als Christen gar nicht begehen können, denn wir müssten dafür nämlich behaupten, dass Jesus ein Diener des Satans sei, was ja völlig absurd und auszuschließen ist für uns. Aber das ist die Situation, die für Jesus schon da ist. Und da hören wir auf eine kleine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, und für die Menschen, die das später nachhören, lese ich sie einmal vor. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen, und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das also sagt Jesus zu dem Wunsch seiner Familie, ihn rauszuholen. Und so werden wir uns heute über drei Dinge verständigen müssen, nämlich einmal über das Thema Familie und was das hier bedeutet, zum zweiten über das Thema Ideologie und wohin die führt, und zum dritten über das, was eigentlich Gemeinde ist und warum und wie Jesus sie sieht. Das wollen wir heute tun, und mit der Familie fangen wir einmal an. Familie ist tatsächlich das engste Band, was wir als Menschen haben können. Blut ist dicker als Wasser. Das ist so. Und wenn man gegen alle ideologischen Gaga-Vorschläge einmal sich zum Beispiel die Jugendumfragen, die Shell-Studie, die jedes Jahr gemacht wird, einmal zu Gemüte führt, dann merkt man, dass auch unter jungen Menschen Familie an allererster Stelle steht. Der wichtigste Mensch für einen jungen Mann ist auch heute noch seine Mutter. Das ist so. Vater und Mutter sind wichtig. Und sie sind ein Korrektiv gegen Übergriffe. An dieser Stelle erzähle ich euch mal eine kleine Geschichte, die das etwas illustriert. Muss auch immer auf die Uhr gucken. Und zwar folgendes: Es war Weihnachten, Heiligabend. Ich fuhr eine alte Dame nach Hause nach dem Heiligabendgottesdienst. Und diese ältere Dame, die war noch ein Kriegskind. Sie war also geboren kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs so 6 Jahre alt etwa. Und sie hatte einen Bruder, der war erheblich älter, der war schon Hitlerjunge.
Und im Frühjahr 1945 wurde dann der Volkssturm ausgerufen, wo dann alle quasi mit bloßen Händen gegen die Amerikaner und Russen vorgehen sollten. Völlig irre. Nebenbei völlig irre. Und es wurde aufgerufen, dass sich auch alle Hitlerjungen dann um diese Uhrzeit auf dem Marktplatz versammeln sollten. Und der Junge, der große Bruder, wollte natürlich auch dahin. Logischerweise. Er hat ja nichts anderes gekannt. In dieser Familie gab es eine Besonderheit. Der Vater war nicht im Krieg, sondern er war in der Rüstungsindustrie, konnte also nicht gut eingezogen werden und war also auch im Krieg in der Familie präsent. Und er hat seinem Sohn dann gesagt, bevor du dahin gehst, breche ich dir persönlich die Knochen. Dieses väterliche Wort stieß auf Gehorsam. Der junge Mann ging nicht zum Volkssturm und er war der Einzige, der überlebt hat. Von den anderen kam keiner zurück. Was heißt das? Es heißt, wo Familie ist, nicht die ideale Familie, sondern überhaupt, wo Familie ist, echte Verwandtschaft, Vater, Mutter, Kinder, wo in irgendeiner Form Werte vermittelt werden, ist auch nochmal ein Bollwerk da, ein Schutz gegen die Übergriffe des Staates. Manche Menschen lesen ja unser Grundgesetz heute so, dass das Grundgesetz dafür da ist, die Regierung vor den Bürgern zu schützen. Aber gedacht war es eigentlich umgekehrt. Gedacht war es eigentlich so, nach den Erfahrungen, dass unsere Gesetze und besonders das Grundgesetz die Bürger vor dem Staat schützen sollen. Und deswegen steht ja auch dieser Artikel 6 da drin, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Um die Bürger in ihrem Leben zu schützen vor einem übergriffigen Staat. Und nicht um den Staat zu schützen vor übergriffigen Bürgern, wie das heute gerne gesagt wird. Das ist eine völlige Verdrehung des Gesetzes. Die Familie ist das, der Kern und das Bollwerk der Freiheit. Man glaubt es kaum. Denn da lerne ich, ich selber zu sein. Und in der Zeit, in der Jesus lebte, war die Familie nicht nur das, sondern sie war die Grundlage von allem. Denn es gab damals kein Bürgergeld und es gab keine Krankenversicherung und keine Rente und nichts dergleichen, sondern wer aus der Familie rausfiel, war sozusagen dem Tode geweiht, hatte keinen Schutz mehr. Man muss also auch mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn von daher lesen, was der eigentlich getan hat. Bei allen Vorbehalten, die man haben kann, ist die Familie also sozusagen das, was uns als Menschen erstmal zusammenhält. Und man kann totalitäre Regimes und Parteien immer, immer daran erkennen, dass sie die Familie kaputt machen wollen. Dass sie Kinder gegen die Eltern aufhetzen und Eltern gegen die Kinder, aber meistens die Kinder gegen die Eltern, dass sie versuchen wollen, die Familie, die klassische Familie, möglichst verächtlich und lächerlich zu machen, um dann mit ihren Parolen durchgreifen zu können bis in die Kinder hinein. Und es ist dann völlig egal, welche Inhalte, ob das rechte oder linke Totalitäre sind, das ist völlig Schnurz, totalitär ist immer schlecht. Immer. Auch wenn man das hinterher ganzheitlich nennt, ist es immer noch schlecht. Die Familie also pocht auch bei Jesus auf ihrem Recht. Du tanzt aus der Reihe, du hast sie nicht alle, wir müssen dich nach Hause holen, damit du sozusagen wieder normal wirst und vielleicht wenigstens neutralisiert. Und dann kommen die anderen zu Jesus, das sind die Ideologen. Einen Ideologen erkennt man daran, dass die Realität, dass das, was vor Augen ist, keine Rolle mehr spielt, sondern nur die Rosinen im Kopf. Auch da ist das wieder völlig egal, ob das von rechts oder links ist, völlig wurscht. Ideologen erkennt man daran, die Realität nicht anzuerkennen. Man sieht, Jesus heilt Kranke. Man sieht, er lässt Gelähmte gehen. Man sieht, er sagt das Wort Gottes. Weil aber Jesus nicht der ist, den wir uns vorgestellt haben, muss er Unrecht haben. Muss es falsch sein. Muss dieser Rabbi von Nazareth, der ist in Wirklichkeit ein Diener des Satans, so muss ich ihn schwarz malen, damit meine Kopfrosinen unbeschädigt bleiben. Und bei jedem, dessen Rosinen im Kopf größer sind als die Wahrnehmung der Welt und die Wahrnehmung der Realität, haben wir es mit Ideologen zu tun. Und das ist auch immer schlecht. Mit den Menschen kannst du auch nicht diskutieren. Das ist völlig sinnlos, weil die Wahrheit, Argumente und so weiter spielen ja gar keine Rolle. Wenn man ihnen argumentativ zu nahe kommt, dann schreien sie Nazi und laufen weg. Und ziehen sich zurück wieder auf Reddit oder 4chan in ihre kleine Blase, wo alle so sind wie sie. Damit hat Jesus zu tun. Und jetzt sitzt er da in einem Haus, völlig überfüllt. Die Menschen drängen sich um ihn, sie wollen ihn hören. Und dann kommen draußen seine Mutter und seine Geschwister und sagen, Jesus, komm doch mal raus, wir müssen mal mit dir reden. Das kann man doch so nicht machen, wie du das machst. Du machst uns ja alle lächerlich, du blamierst ja uns alle. Werd doch mal wieder normal. Und deswegen sagt Jesus diese Worte, die so harsch klingen. Wer eigentlich ist meine Familie? Wer ist eigentlich die Leute, die wirklich zu mir gehören? Und dann zeigt er auf die Leute, die um ihn rum sitzen, die nicht miteinander verwandt sind, die vielleicht keine Kopfrosinen haben, nur einen großen Hunger nach Erlösung, nach Leben, nach Vergebung, nach einer Richtung für ihr Leben und die an Jesu Lippen genau deswegen hängen. Da sitzen nicht die, die sich Gedanken darüber machen, ob Jesus vielleicht einen an der Waffel hat. Da sitzen nicht die, die sich Gedanken darüber machen, dass Jesus vielleicht irgendetwas gesellschaftlich Gefährliches tun könnte. Da sitzen nicht die, die alles wissen und die schon alles fertig im Kopf haben. Da sitzen die Menschen mit ihren tausend Fragen, mit ihren Krankheiten, mit ihren Sünden, mit ihrer Trauer, mit ihrem Scheitern. Die sitzen da und die erwarten nichts von sich und alles von ihm. Und dann sagt Jesus, diejenigen, die den Willen des Vaters im Himmel tun, das ist wirklich meine Familie. Das ist radikal. Und wenn wir jetzt sagen würden, grundsätzlich ist die Familie zu vernachlässigen oder grundsätzlich ist die Meinung von anderen Menschen zu vernachlässigen, dann wäre das ja nicht wahr. Sondern es gibt nur eine Prioritätenliste. Und auf der Prioritätenliste sind die Jesu Familie, die Gottes Willen tun. Nur woran erkennt man sie? Sie erkennt man daran, dass sie ihm zuhören. Das Tun von Gottes Willen beginnt nämlich damit, dass sie auf Jesus hören. Dass sie einfach in seiner Nähe sind und ihm zuhören. Dass es ihnen nicht wurscht ist, was dieser Mann aus Nazareth sagt. Dass sie ihm vertrauen, dass er etwas Gutes für sie zu sagen hat. Etwas, was ihnen hilft, zu leben und zu sterben. Darauf vertrauen sie. Und der alles Tun des Willens Gottes, bevor man auf irgendwelche Demos latscht oder irgendwelche anderen Kinkerlitzchen macht, der Wille Gottes zu tun, beginnt mit dem Hören. Mit dem gemeinsamen Hören auf das, was er sagt. Und dann kommen wir auf die Geschichte mit der Gemeinde. Wir alle haben irgendwann mal das Glaubensbekenntnis gelernt oder kennengelernt. Und das teilt sich ja in drei Artikel ein. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und der dritte Artikel heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Könnt ihr euch erinnern? Noch präsent? Ja, bei vielen Christenmenschen ist das ja präsent. Und das ist übrigens sehr gut, wenn man solche wirklichen Basistexte im Kopf hat und im Herzen. Das sind richtige kleine Kompasse, die uns helfen, täglich zurechtzukommen. Also dieser dritte Artikel redet also vom Heiligen Geist, der heiligen christlichen Kirche und der Gemeinschaft der Heiligen. Und die Christenheit fragt sich seit 2000 Jahren, was das nun eigentlich bedeutet. Zu Recht. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das eigentlich, die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen? Ist das etwas, was wir machen können? Ist das etwas, was man durch Gesetze herstellen kann? Kann man dafür Synodenbeschlüsse? Oder kann der Papst das machen? Kann man das machen? Oder besteht die heilige christliche Kirche aus Leuten, die so gut sind wie ich? Und Leuten, die meiner Meinung sind? Könnte das sein, dass alle, die meiner Meinung sind, vielleicht die heilige christliche Kirche sind? Oder Leute, die zum Beispiel das auch schlecht finden, was ich schlecht finde, und gut finden, was ich gut finde? Denn ich kritisiere ja normalerweise immer die Sünden an anderen Leuten, die ich selber zufällig gerade nicht begehe. Das ist ja der normale Fall. Ich finde das bei anderen Leuten schlecht, was mich eh nicht interessiert. Während wenn andere Menschen dieselben Sünden begehen wie ich, dann bin ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Aber solange die andere Sünden begehen, kann ich die ja dafür in die Pfanne hauen. Also sind das denn die Leute, die so sind wie ich? Ist das die heilige christliche Kirche? Ist die ideale Gemeinde die sündlose? Das wäre ziemlich blöd, weil dann könnte ich nicht hingehen. Wenn ich da hingehe, ist die Gemeinde nämlich nicht mehr ideal. Vollkommen klar. Also es gibt keine Gemeinde, die durch mich wirklich besser würde. Wenn ich ehrlich bin. Also mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Und da hilft uns tatsächlich die so oft geschmähte Theologie. Im lateinischen Original heißt nämlich die Gemeinschaft der Heiligen Communio Sanctorum. Schönes Wort, gell? Klingt schon richtig schön auf Latein, hat sowas. Und da ist auch was dran. Die Communio, die Gemeinschaft, kann man sich Kommunität, ja, zum Beispiel, Kommunion, kann man sich vorstellen. Und Sanctus, heilig, das kennen wir ja auch von St. Nikolaus. Also die Gemeinschaft der Heiligen ist die Communio Sanctorum. Das kann aber im Deutschen zweierlei heißen, nämlich die Gemeinschaft der Heiligen und die Gemeinschaft am Heiligen. Ja? Unterschied klar? Das eine ist die Gemeinschaft der Leute, die heilig sind. Und die sind deswegen heilig, weil sie zu Gott gehören. Nicht, weil sie besonders toll wären, sondern weil sie zu Gott gehören. Deswegen sind sie heilig. Und die andere Seite ist die, dass sie Gemeinschaft haben an etwas oder jemand, der heilig ist. Und genau dieses spielt sich hier in diesem Haus in Kapernaum ab. Die Menschen, die dort sitzen, sind Gemeinschaft der Heiligen, weil sie Gemeinschaft haben an jemandem, der heilig ist, nämlich Jesus selber. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und was völlig unabhängig ist von der Prägung. Diese Gemeinschaft an dem, der heilig ist, an dem, der Gottes Sohn ist, an dem, der der Erlöser ist, an dem, der Worte des ewigen Lebens hat, an dem, der für die Sünden der Welt ans Kreuz gehen wird. Die Gemeinschaft an dem findet statt in jeder Kirche der Welt. Das ist nicht etwas, was mit einer Konfession gleichzusetzen wäre. Diese Gemeinschaft an dem Heiligen Herrn findet statt in der evangelischen Kirche, in der katholischen, in Freikirchen, in Pfingstkirchen, bei den Orthodoxen, überall. Überall, wo die Menschen um Jesus herum sitzen und hören ihm zu. Und sagen, das ist meine Priorität Nummer eins, auf ihn zu hören. Und dann kommen die anderen Sachen. Dann haben wir Gemeinschaft der Heiligen, die durch die Gemeinschaft am Heiligen entsteht. Unsere Familie, die wir haben, kann ja zweischneidig sein. Es gibt Familien, in denen der Glaube, in denen das Hören auf Jesus wunderbar gedeihen. Und schön, wenn man eine solche hat. Es ist keine Schande, dass man, sondern sehr schön, wenn man den Glauben an Jesus schon als Kind zu Hause kennenlernt und da reinwächst. Und es gibt Familien, von denen hat man geistlich gar nichts. Es gibt auch genug Christenmenschen, die vorher aus einer völlig unreligiösen Familie kommen, die eine Begegnung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus haben, die Christen werden und zu denen die Leute, ihre eigenen Leute dann auch sagen, du hast einen Knall, werd mal wieder normal. Wenn du den Jesus-Fimmel losgeworden bist, kannst du wieder heimkommen. Auch diese Familien gibt es. Und deswegen kann bei aller Wertschätzung der Familie sie geistlich nie die höchste Instanz sein. Deswegen muss Jesus sagen, die Jesu Willen tun, das sind wirklich Mutter, Brüder, Schwestern. Das muss er sagen, denn auch Familie kann entgleisen. Sie ist nichts von vornherein, sie ist etwas sehr Schönes und etwas sehr Nützliches und sehr Erhaltenswertes, aber sie ist nichts Göttliches von vornherein. Und er muss sagen, dass Menschen, die so verbohrt und vernagelt sind, dass sie ihn, Jesus Christus, für einen Diener des Teufels halten, dass denen nicht zu helfen ist. Das muss er sagen. Denn da gibt es kein, an diesen Fällen gibt es kein Gespräch mehr. Wenn wir uns also versammeln als Gemeinde, ob das jetzt hier in der Krishona-Gemeinde ist oder jetzt in irgendeiner anderen oder in einer Kirche oder in so einer Megachurch in den USA, dann ist das Entscheidende daran, haben wir Gemeinschaft an diesem Wort des Lebens? Hören wir auf Jesus? Lassen wir uns von ihm sagen, was wirklich mit uns los ist und los sein darf und los sein kann und soll oder nicht? Wenn wir uns von Jesus an die Hand nehmen lassen, wenn wir wirklich sagen, ich bin es nicht, ich kann mich nicht selber retten, aber du kannst es. Wenn wir das sagen, dann sind wir Gemeinde der Heiligen und haben Gemeinschaft am Heiligen. Tun wir das nicht, dann war es umsonst. Und daran erkennt man uns. Wir sind heute in schweren Zeiten als Christenheit, das wissen wir alle. Wir wissen, wie wir von allen Seiten angegriffen werden. Es geht in manchen Gegenden der Welt ja so zu, dass unsere Brüder und Schwestern umgebracht werden, weil sie Christen sind. Dass sie ins Gefängnis geworfen werden, weil sie Christen sind, dass sie ihren Job verlieren und so weiter und so weiter. Es gibt ja verschiedene Abstufungen der Unterdrückung und der Feindschaft. Bei uns ist es soweit noch nicht, aber wir merken es schon. Wir merken es schon, dass es für uns schwerer wird und dass wir nicht von vornherein einfach als in unserer Gesellschaft heute als wichtig wahrgenommen werden. Man könnte jetzt daraus den Schluss ziehen, wir müssen irgendwas tun und müssen irgendwie noch moderner werden und müssen den Menschen und den Zuständen noch mehr nachlaufen und müssen noch mehr Idioten Recht geben. Aber das wird nicht der Weg sein. Sondern der Weg für uns als Gemeinde, egal ob wir viele oder wenige sind, ob wir anerkannt oder verachtet sind oder sogar verfolgt, wird der sein, bei Jesus zu bleiben, auf ihn zu hören, als Priorität Nummer eins. Das wird die nächste Zukunft sein. Und ich kann euch, ihr lieben Schwestern und Brüder, nur ermutigen, dabei zu bleiben, miteinander, füreinander, in der Nähe des Zimmermanns aus Nazareth, der keinen an der Waffel hat, der kein Diener des Bösen ist, sondern der Gottes Sohn ist, der uns befreit. Da ist das Leben. Und solange wir auf ihn hören, solange wir bei ihm bleiben, solange wir zulassen, dass er sein Leben uns schenkt, bis ans Kreuz, solange geht es uns auch gut. Ja, denn das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.